Guten Abend, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Wir kommen heute zu Lukas 19, ab Vers 11 bis 27. Da haben wir das Gleichnis der 10 Pfunde. Das ist der Abschluss von Teil B4. Und dann kommt der Einzug, der triumphale Einzug des Herrn Jesus nach Jerusalem, Lukas 19, 28 bis 44. Und das ist der Beginn des letzten Teiles. Damit wird dann eröffnet Teil B5 bis zum Schluss. Und wir haben ja schon gesehen, Teil 4, B4, ist so aufgebaut, dass eben das Gleichnis mit den 10 Pfunden spiegelt sich mit der ersten Geschichte in diesem Teil. Und zwar ist das die Heilung der 10 Aussätzigen. Merkt man die Parallele? Dort geht es um die 10 Aussätzige, hier geht es um die 10 Knechte mit den 10 Pfunden. Und dort kehrt einer der Aussätzigen zurück, der Samariter. Und hier in diesem Gleichnis geht es darum, dass der Herr Jesus, der Herr, zurückkehrt. Ja, jetzt wollen wir zunächst das Gleichnis lesen, Verse 11 bis 27. Bitte.
Gleichnis von den anvertrauten Pfunden. Während sie aber dies hörten, fügte er noch ein Gleichnis hinzu, weil er nahe bei Jerusalem war. Und sie meinten, dass das Reich Gottes sogleich erscheinen sollte. Er sprach nun: Ein hochgeborener Mann zog in ein fernes Land, um ein Reich für sich zu empfangen und wiederzukommen. Er berief aber 10 seiner Knechte und gab ihnen 10 Pfunde und sprach zu ihnen: Handelt damit, bis ich wiederkomme. Seine Bürger aber hassten ihn und schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen sagen: Wir wollen nicht, dass dieser über uns König sei. Und es geschah, als er zurückkam, nachdem er das Reich empfangen hatte, da sagte er, man solle diese Knechte, denen er das Geld gegeben hatte, zu ihm rufen, damit er erführe, was an jeder erhandelt habe. Der erste aber kam herbei und sagte: Herr, dein Pfund hat 10 Pfunde hinzugewonnen. Und er sprach zu ihm: Recht so, du guter Knecht. Weil du im Geringsten treu warst, sollst du Vollmacht über 10 Städte haben. Und der zweite kam und sagte: Herr, dein Pfund hat 5 Pfunde eingetragen. Er sprach aber auch zu diesem: Und du sei über 5 Städte. Und ein anderer kam und sagte: Herr, siehe, hier ist dein Pfund, das ich in einem Schweißtuch verwahrt hielt. Denn ich fürchtete dich, weil du ein strenger Mann bist. Du nimmst, was du nicht hingelegt, und du erntest, was du nicht gesät hast. Er spricht zu ihm: Aus deinem Munde werde ich dich richten, du böser Knecht. Du wusstest, dass ich ein strenger Mann bin, der ich nehme, was ich nicht hingelegt, und ernte, was ich nicht gesät habe. Und warum hast du mein Geld nicht in eine Bank gegeben? Und wenn ich kam, hätte ich es mit Zinsen eingefordert. Und er sprach zu den Dabeistehenden: Nehmt das Pfund von ihm und gebt es dem, der die 10 Pfunde hat. Und sie sprachen zu ihm: Herr, er hat ja schon 10 Pfunde. Ich sage euch, jedem, der da hat, wird gegeben werden. Von dem aber, der nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, weggenommen werden. Doch jene meine Feinde, die nicht wollten, dass ich über sie König würde, bringt her und erschlagt sie vor mir.
Vielen Dank. Die Situation ist diese. Wir haben letztes Mal gesehen, der Herr Jesus kommt nach Jericho, Kapitel 19, Vers 1, und er kam hinein und zog durch Jericho. Und wir haben uns letztes Mal beschäftigt mit der Rettung eines reichen Mannes, Zachäus, obwohl im Kapitel vorher gesagt wurde, dass es leichter ist, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr hindurchgeht, als ein Reicher ins Reich Gottes, sehen wir hier die Illustration, was bei Gott, was bei Menschen unmöglich ist. 18, Vers 27, das ist bei Gott möglich. Und dieser Zachäus wird gerettet. Der Jesus sagt noch in 19,9, heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Da ja auch er ein Sohn Abrahams ist, denn der Sohn des Menschen ist gekommen zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Und was jetzt folgt, ist ganz direkt verbunden. Vers 11 sagt, als sie aber dies hörten, also noch dieser Ausspruch da in Jericho, fügte er noch ein Gleichnis hinzu, weil er nahe bei Jerusalem war. Also, wir haben ja gesehen, in diesem zweiten Teil B, in Lukas Evangelium, da geht es um die Reise des Herrn Jesus und das Endziel ist Jerusalem und danach die himmlische Herrlichkeit. Und jetzt ist der Herr Jesus also in Jericho, hat dort den blinden Bettler geheilt. Das ist noch der Schluss von Kapitel 18. Und im Kontrast zu diesem armen Bettler, den er gerettet hatte, haben wir gesehen, er hat diesen reichen, steinreichen Zachäus gerettet. Und jetzt geht er zur letzten Station nach Jerusalem. Und es ist effektiv nicht so weit von Jericho bis Jerusalem. Und zwar führt der Weg, der typische Weg nach Jerusalem durchs Wadi Kelt hinauf. Das ist ein ganz markantes, tief eingeschnittenes Tal in der Wüste. Und dort sieht man heute noch Überreste von der Römerstraße. Also man kann wirklich diese Straße, kann man hinaufwandern durch dieses Tal und gewissermaßen das Lied von Margret Birkenfeld, für mich gingst du nach Golgatha, nachempfinden. Da ist der, das ist der letzte Weg des Herrn hinauf nach Jerusalem. Und also an diesem Punkt fügt er noch dieses Gleichnis hinzu. Und damit schließt er eben Teil 4 ab, in dem das Thema ist Vorbereitung auf das Herrschen im Königreich. Darum ist dieses Gleichnis gewissermaßen wie ein Höhepunkt, Abschluss dieses Teils. Und jetzt wird noch gesagt in Vers 11, weil er nahe bei Jerusalem war und sie meinten, dass das Reich Gottes sogleich erscheinen sollte. Wir haben ja in der Vergangenheit gesehen, im Lukas-Evangelium, immer wieder dieses Thema vom Reich Gottes. Und wir haben gesehen, es gibt drei Phasen des Reiches Gottes. Erste Phase, der König ist da. Der Jesus sagt in Lukas 17, das Reich Gottes ist mitten unter euch, weil er, der König, da war. Aber dieser König wurde verworfen. Und damit entstand eine neue Phase, eine zweite Phase, B, oder Phase 2, Römisch 2, in der der König weggeht in die himmlische Herrlichkeit und er übergibt seinen Knechten Aufgaben, bis er wiederkommt. Und dann die Wiederkunft Christi in Macht und Herrlichkeit wird die Phase 3 bringen, also Römisch 3. Das ist das tausendjährige Friedensreich, so wie das Reich Gottes im Alten Testament ganz klar und ausführlich, detailliert angekündigt worden ist. Aber diese Zwischenphase B, die war im Alten Testament nicht angekündigt. Und darum nennt das der Herr Jesus in Matthäus 13, wo er das ganz ausführlich behandelt, die Geheimnisse des Reiches der Himmel. Ein Geheimnis im Neuen Testament ist eine Wahrheit, die im Alten Testament nie geoffenbart worden war, aber im Neuen Testament enthüllt ist. Und dazu erfahren wir ganz viel in diesem Gleichnis. Da finden wir alle drei Phasen des Reiches Gottes. Aber eben, dieser Ausdruck ist ganz wichtig, weil sie meinten, dass das Reich Gottes sogleich erscheinen sollte. So war die jüdische Erwartung. Der Messias kommt einmal und dann wird er ankündigen, das Reich Gottes ist nahe gekommen und plötzlich kommt der entscheidende Moment und dann wird diese Weltherrschaft beginnen. Und so waren sie also jetzt ganz gespannt. Alle, die dachten, das muss der Messias sein oder das könnte der Messias sein, jetzt ist dann der Moment, wo das Reich in seiner ganzen Herrlichkeit geoffenbart werden wird. Warum sage ich das? Unter anderem auch darum, der Jesus hat ja angekündigt, dass viele falsche Messiasse kommen werden unter seinem Namen. Das hat er in Lukas 21 angekündigt. Da kommen wir dann später auf diese Endzeitrede. Liest jemand Lukas 21, Vers 8?
Er aber sprach: Seht zu, dass ihr nicht verführt werdet, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin's, und die Zeit ist nahe gekommen. Gebt ihnen nicht nach.
Also, da hat der Jesus angekündigt, dass eben in der Phase Römisch 2, da werden viele falsche Messiasse kommen, und die werden eben kommen und sagen: Die Zeit ist nahe gekommen. Und dann erwarten die Leute: Jetzt kommt dann das Reich. So war das mit dem letzten falschen Messias. Wer war das? Ja, Rabbi Menachem Mendel Schneerson aus New York. Er ist dann 1993 verstorben. Der hat nie gesagt, ich bin der Messias, aber seine etwa 300.000 Anhänger, die haben gesagt, das ist der Messias.
Die warten heute noch auf ihn.
Ja, du greifst schon ein bisschen voraus. Also zuerst musste er ja noch sterben.
Ja,
ja, es ist so, dass er hat das also selber nie gesagt, aber hat auch nie gesagt, ich bin nicht der Messias. Und man hat bereits in Israel ein Haus gebaut für ihn. Für den Moment, wenn er dann das Reich Gottes offenbart, dann wird er von New York nach Israel gehen. Zum ersten Mal, er ist nie nach Israel gegangen. Aber sie dachten, wenn dann der Moment kommt, dann wird das Reich Gottes erscheinen. Er wird in dieses Haus einziehen in Israel. Und dann ist er eben, wie Philipp gesagt hat, verstorben. Und seither warten sie auf seine Auferstehung. Aber eben, das war einer von über 50 falschen Messiasse, die gekommen sind in dieser Zwischenzeit, wo der Herr Jesus weggegangen ist, bis heute. Und immer wieder war das eben so, dass solche Personen aufgetreten sind. Die Leute waren elektrisiert und dachten, jetzt kommt dann der Moment, ja? Wo das Reich Gottes sich offenbart. Aber das war genauso bei dem Herrn Jesus. Die dachten, jetzt wird dann das Reich Gottes erscheinen. Aber sie haben nicht verstanden, was Gottes Plan war. Der Messias sollte zuerst kommen, um für unsere Sünden zu sterben. Und erst später, wenn er wiederkommt, wird er das Reich aufrichten. Und gerade in Antwort auf diese falsche Meinung, jetzt kommt das Reich Gottes, gibt der Herr Jesus die Informationen durch das Gleichnis. Also, in Vers 12, jetzt gehen wir drei nach. Ein gewisser hochgeborener Mann, wer ist das? In der Deutung, das ist der Herr Jesus. Er ist dieser hochgeborene Mann. Es gibt ja im Alten Testament und im Neuen Testament zusammen hunderte von Namen Gottes. Und alle diese Namen drücken so einen Reichtum aus. Und ich habe mir angewöhnt, in meiner Bibel alle Namen Gottes mit, das hat keine besondere Bedeutung, orangener Farbe anzustreichen. Also das ist so ein Name Gottes, des Messias, des Sohnes Gottes. Ein gewisser, hochgeborener Mann zog in ein fernes Land. Und was ist die Deutung im Gleichnis? Was bedeutet dieses ferne Land? Ja?
Der Himmel.
Ja, der Himmel. Das ist jetzt eben der Punkt. Der Messias ist ein erstes Mal gekommen. Aber nach diesem Leben von 33 Jahren ist er gestorben, auferstanden und wieder zurückgekehrt in den Himmel. Und das entspricht eben diesem hochgeborenen Mann, der in ein anderes Land geht, um dort ein Reich für sich zu empfangen. Nun, müssen wir uns vorstellen, der Herr Jesus ist auferstanden, gestorben als Mensch, auferstanden als Mensch, und er ist 40 Tage nach der Auferstehung als Mensch zurückgekehrt in den Himmel, vom Ölberg aus, sagt Apostelgeschichte 1. Und wie wurde er im Himmel empfangen? Mit welchen Worten? Wir wissen das.
Du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt.
Das hat Gott gesagt, da, als er als Mensch in die Welt kam. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Da geht es um seine Menschwerdung. Aber was waren die Worte Gottes, als er in den Himmel kam? Psalm 110. Das ist ein Psalm im Judentum, weit herum bekannt als messianischer Psalm, also Psalm, der auf den Messias hinweist. Darf ich bitten, Edmund, lies uns Vers 1.
Spruch des Herrn für meinen Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe zum Schemel deiner Füße.
Danke. Also, der Jesus kam in den Himmel und dann hat Gott Vater ihn angesprochen mit, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Und so hat der Jesus sich zur Rechten der Majestät gesetzt im Himmel, aber als Mensch. Das ist das Gewaltige, das Grandiose. Als Mensch hat er sich auf die rechte Seite von Gott, dem Vater, gesetzt auf den Thron. Und der Thron ist natürlich die himmlische Bundeslade. Die Bundeslade selbst ist der Schemel der Füße. Und dann darüber diese Cherubim und über den Cherubim, das ist Gottes Thron und da hat der Herr sich gesetzt als Mensch. Und dieses Wort bis ist ganz wichtig. Bis ich gelegt habe alle Feinde zum Schemel deiner Füße, das macht also klar, es gibt da eine lange Zeit. Bis das endlich soweit ist, dass alle Feinde ihm unterworfen sind. So hat der Herr sich also in den Himmel zurückgekehrt, auf die rechte Seite Gottes gesetzt. Ich mache mal nur so eine Andeutung von der Bundeslade. Ich bin kein Leonardo da Vinci, darum mache ich nur gerade den unteren Teil der Bundeslade und die Cherubin kann man sich selber denken. Ja, und vielleicht noch ein Detail. Hier steht, der Herr sprach. Im Hebräischen steht Yahweh, also der Ewigseiende, Unwandelbare. Sprach zu meinem Herrn. Im hebräischen Text steht Adoni, also mein Herr. Adoni ist eigentlich auch das normale Wort, wenn man jemanden in Israel auf der Straße anspricht. Möchte gerne den Weg wissen. Slicha, Adoni, Entschuldigung, mein Herr, ich mag ihm le Malon, wie geht man zum dem Hotel, ja? Adoni, sagt man. Aber in Vers 5, kannst du das noch lesen, Edmund?
Der Herr zu deiner Rechten zerschmettert Könige am Tag seines Zorns.
Jawohl. Der Herr zu deiner Rechten, wer ist das? Das ist eben dieser Messias, der sich auf die rechte Seite Gottes setzen soll und sich dann auch gesetzt hat. Und hier wird jetzt gesagt von diesem Herrn, der sich gesetzt hat, und da steht im hebräischen Text Adonai. Und Adonai, das darf man ja niemandem sagen auf der Straße. Adoni, das ist alles in Ordnung, aber Adonai, das darf man nur sagen für Gott. In den Gebeten spricht man Gott an mit Adonai. Eigentlich ist das sogar Mehrzahlform, meine Herren. Aber Das ist eine Ausdrucksweise, die darf man nur brauchen für Gott in den Gebeten. Und so wird er hier genannt.
Aber jetzt kurz eine Frage.
Adonai. Und damit wird klar, dass eben Gott ist.
Jetzt kurz eine Frage. Ja? Wenn ich jetzt in Deutsch sage, mehrere Männer, dann sagt mein Herren, ich bete um Aufmerksamkeit zum Beispiel.
Ach so.
Das ist in Israel.
Ja.
Das ist meine Frage.
Also, die Frage, ja, und wenn man jetzt mehrere Leute, Männer anspricht auf der Straße, kann man dann Adonai sagen? Nein, dann sagt man Rabotai. Also, wenn man einen schönen Vortrag beginnt in Israel, dann sagt man Virotai, Verapotai. Shalom Uracha. Meine Damen und Herren. Friede und Segen. Und dann beginnt man, ja? Also, für die Mehrzahl braucht man dann eben Rabotai, ein anderes Wort, und man sagt nicht Adonai.
Ich wollte einfach fragen, wie kommt
das? Das ist eine sehr gute Frage, ich bin dankbar. Aber da wird die ganze Sache auf den Punkt gebracht. Also, der Herr Jesus ist dieser Herr als Mensch auf der rechten Seite Gottes, und er ist Gott, er ist Adonai. Und nun wartet er auf den Zeitpunkt, wenn alle Feinde ihm unterworfen sein werden. Und jetzt gehen wir eben weiter in Lukas 19. Also zog in ein fernes Land, um ein Reich für sich zu empfangen. Und wiederzukommen. Also das Ziel ist, er geht in den Himmel und wird hier als Mensch auf dem Thron Gottes im Himmel zum klaren König über alle Könige erklärt. Und der nächste Schritt ist, der Tag muss kommen, wo er dann erscheint als König der Könige, um die Feinde zu richten, wie wir das gelesen haben in Psalm 110. Und das haben wir also hier im Gleichnis so ausgedrückt. Er geht, empfängt dieses Reich, das ist eben das Sitzen zu Rechten Gottes. Da wird ihm gewissermaßen alle Macht offiziell zugesprochen. Und dann soll er aber wiederkommen. Und nun, Vers 13. Bevor er geht, er ruft seine 10 Knechte, oder 10 seiner Knechte, und übergibt ihnen 10 Pfunde mit dem Auftrag, handelt, bis ich komme. Das ist also die Devise für diese Zwischenzeit. Handelt, bis ich komme. Da wird uns jetzt eben erklärt, was in Phase 2 der Auftrag der ist, die Jesus Christus als Herrn schon anerkennen, bevor er offiziell als König über alle Könige erscheinen wird. Also Phase 1 war hier, der König kommt in die Welt. Phase 2, der König ist im Himmel, aber seine Knechte müssen handeln, bis er kommt, und dann wird Phase 3, das tausendjährige Friedensreich, in Erfüllung gehen. Und nun, Vers 14, liest du es nochmals, Edmund?
Seine Bürger aber hassten ihn und schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns König sei.
Danke. Also, die Bürger, seine Bürger hassen ihn, lehnen ihn ab als König. Vielleicht ist in manchen Übersetzungen wiedergegeben, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Aber das ist ganz gut wiedergegeben in der Übersetzung von Edmund. Es ist Basileio, das heißt herrschen als König. Ich war in Basileio, steckt das Wort Basileus, das ist König. Also wirklich, es geht hier um einen König. Dieser hochgeborene Mann ist einer, der Anspruch hat, als König zu regieren. Und nun, wer sind seine Bürger? Das ist sein eigenes Volk. Zu Johannes 1, Vers 11. Des Zusammenhangs wegen Verse 10 und 11.
Er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt kannte ihn nicht. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind.
Jawohl, also, er kam in diese Welt, er selber war der Schöpfer, wird klar gesagt, er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn. Der Sohn hat die Welt erschaffen und kam als Schöpfer in diese Welt, aber die Welt kannte ihn nicht. Das ist also ganz allgemein, die Menschheit ist gemeint mit Welt, kannte ihn nicht. Und dabei war der Schöpfer unter uns auf Besuch, wenn man sich das vorstellt. Und dann heißt es aber, er kam in das Seine und das meint nun eben das Volk Israel. Das auserwählte Volk aus allen Völkern. Und wie würde es dort sein? Es gibt hier eine Antwort, die Seinen nahmen ihn nicht an. Sogar sein eigenes Volk, die Masse, hat ihn verworfen. Es gab zwar einen Überrest, und das sind in Vers 12, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Ein kleiner Überrest erkannte ihn, und wenn wir dann hören von diesen treuen Dienern, dann müssen wir eben denken an diese Kinder Gottes, die ihn erkannt haben, angenommen haben. Ja, und was ist denn das mit dieser Gesandtschaft? Nun, in Apostelgeschichte 1 haben wir die Himmelfahrt des Herrn Jesus und Apostelgeschichte 2, 10 Tage später, Pfingsten. Und die Nachfolger des Herrn beginnen zu predigen, das Evangelium zu verkündigen von dem Messias, der gestorben ist für unsere Sünden und auferstanden ist und auch wieder in den Himmel zurückgekehrt ist. Und da sagt übrigens Petrus in der Pfingstpredigt, dass Gott ihn zum Herrn gemacht hat. Und damit spielt er direkt an, er zitiert auf Psalm 110, direkt an auf Psalm 110, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten. Und da wird er gewissermaßen mit dem Titel Herr ganz speziell angesprochen. Und dieser Titel wird ihm dort so offiziell übergeben als Mensch. Und nun lesen wir dann weiter, wie die Jünger Zeugnis abgelegt haben. Und dann ein Jahr danach kam es zur Ablehnung des Zeugnisses von Stephanus. Und Stephanus wird umgebracht. Und wo geht er hin? Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Der ging in den Himmel. Und das war gewissermaßen eine Gesandtschaft, die da geschickt wurde. Man könnte sagen, es ist der erste Märtyrer, der erste Zeuge des Herrn, der durch den Tod gehen musste. Andere sind ihm nachgefolgt. Und diese Gesandtschaft wurde gerade in das ferne Land geschickt, um zu sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und das war ein ganz wichtiger Punkt, Apostelgeschichte 7. Stephanus steht vor dem Sanhedrin, dem obersten Gerichtshof von Israel, vor dem hohen Priester. Und er bezeugt nochmal klar, dass Jesus Christus der Messias ist. Und sie lehnen dieses Zeugnis ab und schicken ihn nach. Schicken ihn nach, um die Botschaft in den Himmel zu bringen. Wir wollen nicht, dass dieser König sei über uns. Und dann Vers 15, und es geschah, als er zurückkam, nachdem er das Reich empfangen hatte. und so weiter. Also hier wird dann gesprungen an diesem Punkt die Wiederkunft Christi in Macht und Herrlichkeit. Leandro?
Wir wissen ja, dass Stephanus sagt, dass der Herr ja steht zu der Rechten vom Herrn. Ist er aufgestanden oder hat er, wie gesagt, ein Jahr lang gewartet gehabt, bis es abgeschlossen ist? Die Gnadenzeit für Israel um war?
Gute Frage. Also in Apostelgeschichte 7, am Schluss, da sieht Stephanus den Himmel geöffnet und er sieht den Herrn Jesus zur Rechten Gottes stehen. Und das überrascht. Warum steht er da? Nun, so viele Stellen im Neuen Testament bezeugen, wie der Herr Jesus in den Himmel gegangen ist und sich gesetzt hat zur Rechten Gottes. Aber dort steht er und der Punkt ist der. Es gibt ganz viele Stellen in den Psalmen, wo gebetet wird, möge Gott aufstehen und eingreifen. Also, nicht wahr, wenn der Herr Jesus zurückkehren wird, dann wird er aufstehen vom Thron Gottes und wird wiederkommen und sein Reich aufrichten. Und es war so, dass eben dieses eine Jahr bis zum Tod von Stephanus, das war die letzte Chance für Israel. Davon haben wir gehört, als wir Lukas 13 betrachtet haben. Das Gleichnis vom Feigenbaum, Verse 6 bis 9. Dort haben wir gesehen, der Jesus kommt vorbei und sucht 3 Jahre lang Frucht an dem Feigenbaum, ein Bild von Israel. Das sind diese 3 Jahre des öffentlichen Dienstes, Jahr 29 bis 32 nach Christus. Und dieser Feigenbaum bringt keine Frucht. Und dann kommt das Urteil, dieser Feigenbaum ist unnütz, man soll ihn abhauen. Und dann kommt der Gärtner, ein Bild des Heiligen Geistes. Und er sagt, ich möchte noch 1 Jahr Dünger um ihn legen und das Beste versuchen. Wenn er bis dann keine Frucht bringt, dann kann man ihn künftig umhauen. Und dieses Jahr wird gewährt. Und dieses eine Jahr in Apostelgeschichte 2 bis 7 ist dieses Jahr, wo sich das Zeugnis noch ganz deutlich auf das jüdische Volk konzentriert hat. Man ist noch nicht zu den Heidenvölkern gegangen. Das kommt erst in Kapitel 8. Aber dort kommt's. Dort wird beschrieben, wie dann auch die anderen Völker erreicht werden mit dem Evangelium. Aber dieses eine Jahr war konzentriert auf Israel. Und nein. Dort heißt es, er wird, wenn er keine Frucht bringt, dann wird er künftig abgehauen. Also das künftige Abhauen, das hat sich dann erfüllt im Jahr 70.
Ja, eben, das ist dann
und mit dem Untergang des Staates Israel.
Okay. Aber wenn ihr wieder aufnimmt, dann schaut Israel.
Ja.
Also,
in Lukas 21 werden wir sehen, das Gleiche ist vom Feigenbaum im Blick auf die Zukunft. Dass eben Israel in der Zukunft wieder wird beginnen zu blühen. Aber darauf kommen wir dann in Lukas 21. Aber jetzt einfach, um zu verstehen, was dieses eine Jahr bedeutete, es geht ja um die Frage, warum steht der Herr Jesus? Das muss ich ja fertig beantworten. Und der Punkt ist eben der, Israel hat nochmals eine Chance bekommen und hätte der Sanhedrin dort Buße getan, dann wäre der Herr zurückgekommen und hätte Phase 3 aufgerichtet. Dann wäre Phase 2 nur ganz kurz gewesen. Ja? Ein Jahr. Das war die letzte Chance und die wurde verpasst und dann wurde eben die Mission auf die Heidenvölker konzentriert und das sollte diese lange Zeit werden, in der schließlich alle Völker, also alle Nationen mit dem Evangelium erreicht werden sollten. Natürlich, Gott wusste das, dass es so kommen würde, aber es war die Verantwortung dieser Menschen. Die waren nicht Marionetten. In ihrer Verantwortung stand das, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und damit hat Israel damals die Chance verpasst. Ich war in Apostelgeschichte 1, fragen die Jünger den Herrn, bevor er in den Himmel fährt, stellst du Israel das Reich in dieser Zeit wieder her? Also ihre Frage war, wird das Reich, das Weltreich, wie es im Alten Testament angekündigt worden ist, wird das noch in unserer Zeitepoche Wirklichkeit werden? Und der Herr sagt den Jüngern dort, diese Zeiten und Zeitpunkte, die der Vater in seine eigene Gewalt gesetzt hat, die ist euch nicht gegeben zu wissen. Also das hat er ihnen nicht klar gemacht. So war das für sie irgendwie offen. Und damit war auch die Erwartung noch da, nach diesem einen Jahr, jetzt, wenn jetzt Israel eine Umkehr machen würde, die Führerschaft Buße tun würde. Aber sie hat es nicht getan. Carmine?
Ja, man konnte es ja von den Schriften her sehen. In Jesaja 6,11 steht ja,
genau,
der Prophet, der fragt ja, wie lange?
In Jesaja 6 wird die Prophetie gegeben, dass Israel verstockt werden soll als Volk. Übrigens als Folge der Ablehnung des Messias sollte eine Verstockung kommen. Und dann stellt der Prophet in 6, Vers 11 die Frage, wie lange, Herr? Und dann wird gesagt, bis die Städte verwüstet sind ohne Bewohner und die Häuser ohne Menschen und das Land zur Öde verwüstet ist und der Herr die Menschen weit entfernt hat. Und der verlassenen Orte viele sind inmitten des Landes. Also das Land Israel sollte in einem Prozess immer mehr entjudaisiert werden. Das heißt, die Juden würden immer spärlicher werden im Land und das Land auch verlassen, übrigens durch Verfolgung, und das Land wird eine Wüste. Und dieser Prozess ist gegangen bis 1800. Dort ist der tiefste Stand erreicht worden von Juden, die im Land wohnten. Es gab noch etwa 5000 Juden in Israel. Aber wichtig, obwohl die Masse der Juden weltweit zerstreut worden ist, ab dem Jahr 70, gab es immer einen Überrest, der im Land gelebt hat. Das ist ganz wichtig, Jesaja 6 macht klar, es gibt immer einen Überrest, der mit dem Land verbunden bleibt. Und darum ist die ganze Argumentation heute von Leuten, die sagen, wieso kommen die Juden in dieses Land der Palästinenser und nehmen ihnen das Land weg und die haben ja gar kein Recht? Wie bitte? Der Faden ist nie abgebrochen worden. Im 1. Jahrhundert, im 2. Jahrhundert, 3. Jahrhundert, 4. durch das ganze Mittelalter hindurch, immer gab es eine jüdische Bevölkerung. Die war mit dem Land verbunden. Natürlich gehört ihnen das Land. Also auch schon aus rein menschlicher Sicht. Kommt dazu, dass Gott ihnen das zugesprochen hat in Ewigkeit. Aber eben das Land ist immer verbunden geblieben, aber es sollte immer mehr entvölkert werden. Und das ging also bis ins 19. Jahrhundert. Und dann, im 19. Jahrhundert, begann die Einwanderung von Juden aus aller Welt bis heute. Also das ist auch so eine Prophetie im Alten Testament, die klar macht, da ist ein langer Prozess der Entvölkerung des Landes Israel. Und noch etwas können wir aufschlagen, Jesaja 49. Dort sagt Gott, Vater, zum Messias, zu seinem Sohn, liest du, Edmund, 49, Vers 6.
Ja, er spricht, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten Israels zurückzubringen. So habe ich dich auch zum Licht der Nationen gemacht, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde.
Jawohl, also hier wird prophezeit, dass der Messias verworfen von Israel, er sagt in Vers 4 hier, umsonst habe ich mich abgemüht, vergeblich und für nichts meine Kraft verzehrt. Das ist eine Enttäuschung, dass die Masse in Israel ihn verworfen hatte. Und dann sagt Gott, der Vater, ich habe dich zum Licht der Nationen gesetzt, um ein Heil zu sein bis an das Ende der Erde. Und tatsächlich, in diesen vergangenen 2000 Jahren, wurde so gehandelt, dass das Evangelium alle Nationen der Welt erreicht hat. Nicht alle Menschen, aber alle Nationen sind bis heute jetzt erreicht worden. Und so hat sich Jesaja 49, 6 erfüllt. Aber immer muss ich im Klaren sein, diese Dinge, wie das einordnen und auch zeitlich, das war nicht klar. Und darum, das war nicht einfach, die Menschen mussten so handeln und waren programmiert. Nein, das war in der Verantwortung dieser Volksführer, wurde diese Delegation geschickt, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und damit kam diese Wende, sodass Phase 2 eben eine lange Zeit werden sollte. Und zwar so lang, dass Petrus schreibt in 2. Petrus 3, in der Endzeit werden Spötter kommen, die sagen, wo ist die Verheißung der Wiederkunft? Es ist schon so lange seither und es ist nichts geschehen. Also da wird klar gemacht, diese Zeit würde eine sehr, sehr lange Zeit werden, so dass die Spötter am Schluss sagen, ja, seht ihr, da wird gar nichts stattfinden von Wiederkunft Christi. Das ist alles ein Märchen, wir warten ja schon, man wartet ja schon so lange. Aber gehen wir zurück eben zur Frage, warum der Herr Jesus dort stand. Er ist also aufgestanden und war bereit, zurückzukehren. Und dazu vielleicht noch ein Beispiel, Psalm 68, damit man das sieht. Gott steht auf. Also dieser Adonai auf der rechten Seite, er steht auf, um eben wiederzukommen. Liest du, Edmund, Psalm 68, Vers 2.
Gott wird sich erheben, es werden sich zerstreuen seine Feinde, und die ihn hassen, werden fliehen vor seinem Angesicht.
Jawohl, oder möge Gott aufstehen. Und dann vielleicht noch Psalm 11, aber es gibt ganz, ganz viele Stellen, die über dieses Aufstehen Gottes sprechen. Psalm 12, Vers 6.
Wegen der gewalttätigen Behandlung der Elenden, wegen des Seufzens der Armen, will ich nun aufstehen, spricht der Herr. Ich will in Sicherheit stellen den, gegen den man schnaubt.
Jawohl. Also Gott sagt, ich werde aufstehen. Und dann intervenieren als Richter der Welt, der all die Ungerechtigkeit dann ahnden wird. Ja, jetzt gehen wir weiter. Ja. Ah, dieses Gebet, möge Gott aufstehen. Das ist ganz speziell das Gebet, das der gläubige Überrest aus Israel beten wird in der Zeit der Drangsal. Wenn sie dann wissen, der Messias wird kommen, aber sie werden schreien nach ihm in dieser Not des letzten Weltkrieges, die große Drangsal von 3,5 Jahren, und da werden sie ganz speziell beten, möge Gott aufstehen, um eben als König einzugreifen. Aber die Gläubigen der Gemeinde, die beten ganz speziell, komm, Herr Jesus. Aber die beten nicht, dass er kommt jetzt als Richter, sondern sie beten, dass er kommt als der Bräutigam. Können wir das aufschlagen, Offenbarung 22? Das muss man unterscheiden. In Offenbarung 22, Vers 17.
Und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst.
Jawohl, dieser Ruf der Braut. Die Gemeinde ist heute die Braut nach Epheser 5, 22 bis 33, nach 2. Korinther 11, die ersten Verse. Die Gemeinde ist verlobt mit dem Messias und darum, er ist im Himmel und die Braut ist auf der Erde. Nicht wahr? Das ist es. Bei der Verlobung wohnt man nicht zusammen. Zusammenwohnen geht erst ab der Heirat. Und darum ist eben der Messias im Himmel und die Gemeinde ist auf der Erde noch getrennt. Aber dann, wenn er wiederkommt für die Entrückung, das ist eben einige Zeit vor seiner Wiederkunft in Macht und Herrlichkeit, da wird die Gemeinde entrückt werden und mit dem Herrn dann in die Herrlichkeit gehen. Dann wird die Hochzeit des Lammes stattfinden, Offenbarung 19. Gut, das gehört jetzt nicht in das Gleichnis hinein. Das sind einfach weitere Puzzleteile, die wir da jetzt eingefügt haben. Aber man muss also klar unterscheiden, die Gemeinde ruft, komm, aber sie ruft dem Bräutigam zu, nicht dem Richter der Welt. Komm als Bräutigam und führ uns in die Herrlichkeit zur Hochzeit. Und darum sagt dann der Herr Jesus am Schluss der Offenbarung, Vers 20, der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme schnell. Amen. Komm, Herr Jesus. Übrigens, man sollte nicht übersetzen, ich komme bald, sondern ich komme schnell. Denn der Ausdruck ist im Griechischen ein adverbialer Ausdruck. Also er sagt nicht aus, wie bald der Herr kommt, sondern wenn er kommt, kommt er schnell. Plötzlich. Alles wird ganz schnell gehen. Also er kommt schnell, eilends. Das wird ausgedrückt. Ich komme schnell. Amen. Komm, Herr Jesus. Ist die Frage damit beantwortet, Miriam? Gut, jetzt gehen wir zu Lukas 19 zurück. Und wir haben eigentlich noch gar nichts gesagt, nach fast einer Stunde, über die 10 Pfunde. Ja, es ist das Gleichnis der 10 Pfunde. Im Griechischen steht das Wort Mine. Und das ist eigentlich gar kein griechisches Wort, sondern das kommt aus dem Hebräischen. Mina. Das ist nicht eine Münze, sondern ein Gewicht. 60 Schekel entsprechen im Gewicht einer Mine. Wie viel wiegt ein Schekel? Nun, man hat durch die Archäologie in den vergangenen Jahrzehnten ganz viele Gewichtssteine gefunden in Israel. Und gerade auch viele Schekel-Gewichtssteine. Jetzt kann man die wägen. Und natürlich, die sind nicht auf die letzte Kommastelle identisch. Man hat solche gefunden auf dem Ophel in Jerusalem, so im Bereich von 11,22 Gramm, 11,4 Gramm bis 11,5 Gramm. Aber ist nicht schlecht, ja? Also diese feinen Unterschiede. Und das Mittel all dieser Gewichtssteine, die man ausgegraben hat, ergibt 11,4. Und jetzt muss man mal 60 rechnen. Denn wenn wir eben ausgehen von einer Mine mit 60 Schekel, so wie das in Hesekiel 44, 12 wird das gesagt. Eine Mine entspricht 60 Schekel und dann gibt es 684 Gramm. Also nicht, es ist nicht eine Münze, sondern ein Gewicht an Edelmetall. Aber jetzt ist die Frage, was? Gold oder Silber? Kann man das beantworten mit dem Gleichnis? Es müsste Gold sein. Wo siehst du das im Text, dass es Gold ist?
Ich nehme das an, weil du kürzlich gesagt hast, reines Gold hat man nicht gebraucht, wenn es um Gold geht.
Reines Gold hat man? Ach so, gut, reines Gold hat man gebraucht, zum Beispiel in der Stiftshütte, für die Geräte, Bundeslade, Leuchter, Schaubrottisch und Räucheraltar. Aber Silber hat man auch gebraucht in der Stiftshütte. Nicht wahr? Die Kapitäle bei den Säulen im Vorhof, die waren aus Silber. Und auch die Füße, die Fundamente der Bretter, die mit Gold überzogen waren, waren aus Silber. Silber? Ja, wie kommst du darauf?
Handel. Man bucht ja Silber und Gold
verhandeln. Ja, aber du kannst ja auch mit Gold handeln. Und hast dann erst noch mehr dafür. Ja, aber der Punkt ist der. In Vers 15 heißt es ja, nachdem er das Reich empfangen hatte, dass er diese Knechte, denen er das Geld gegeben hatte. Und Vers 23, und warum hast du mein Geld nicht auf eine Bank gegeben? Jetzt was hier übersetzt ist mit Geld, ist dann im Griechischen Argyrion. Und das bedeutet Geld oder Silber. Im Griechischen ist das genau gleich wie auf Französisch. Wie sagt man Geld?
Argent.
Argent, ja. Und Silber?
Argent,
genau. Also, man hätte, im Französischen ist es klar, ja, denen er das Argent gegeben hat, ja. Silber. Und man hätte also auch hier besser im Deutschen übersetzt mit Silber. Sind also Silberminen 684 Gramm. Nicht schlecht, ja. Interessant. Alle bekommen gleich viel. Nun, dieses Gleichnis hat ganz viele Parallelen zum Gleichnis der Talente in Matthäus 25. Dass der Herr Jesus dann ein bisschen später, am Dienstag vor Karfreitag, den Jüngern mitgeteilt hatte. Und dort geht es auch um einen Mann, der seine Knechte ruft, er gibt ihnen Talente und dann geht er weg, um nach langer Zeit wiederzukommen, um mit den Knechten abzurechnen. Also es ist ganz, ganz parallel. Aber es hat auch Unterschiede, eben zum Beispiel wie gesagt, dass er nach langer Zeit zurückkehrt. Da haben wir wieder einen Hinweis, dass die Wiederkunft Christi eben nicht in der gleichen Epoche der Apostel stattfinden würde, sondern nach langer Zeit. Und noch ein Unterschied, der ganz markant ist, erstens sind Talente, das sind auch Gewichte, aber größer als Minen. Und noch was, er gibt die Talente unterschiedlich. Einer bekommt so viel, einer so viel, einer so viel. Und was ist das Kriterium?
Nach seinen Fähigkeiten.
Ja, nach ihren Fähigkeiten. Und was sollen wir daraus lernen? Hier haben alle gleich viel und dort haben sie verschiedene. Wir können jetzt etwas ganz Wichtiges lernen. Erstens mal mit dem Gleichnis der Talente, es gibt Unterschiede. Und Paulus sagt in 2. Korinther 10, dass nicht jeder den gleichen Wirkungskreis hat. Also Gott hat jedem einzelnen Gläubigen einen bestimmten Wirkungskreis gegeben. Und bei den einen eben größer, bei den anderen kleiner. Und Gott gibt diese Aufgaben entsprechend den Befähigungen, die er gegeben hat. Es gibt Unterschiede. Aber, jetzt könnte einer sagen, muss gar nicht dafür, dass ich eben einen kleineren Wirkungskreis habe. Ich bin weniger als der, der einen großen Wirkungskreis hat. Nein. Das Gleiche ist der Pfunde zeigt, vor Gott ist es einfach so, alle bekommen eine Mine. Ja, wir haben doch nicht gewählt, wie Gott uns machen soll und wie er uns begaben soll. Paulus sagt in 1. Korinther 4, was hast du, dass du nicht empfangen hast? Also es gibt überhaupt keinen Grund, irgendwie stolz zu sein auf Gaben, nur dankbar. Ist unverdient. Und Gott ist souverän, wie er zugeteilt hat. Also, was hast du, das du nicht als Geschenk empfangen hast? Du kannst ja gar nicht rühmen, ist nur ein Geschenk. Aber der sich sagen würde, ach, ich möchte mehr. Nein, vor Gott ist es so, jede Aufgabe, die er gegeben hat, ist für ihn vollwertig. Ein Pfund. Und damit sollen wir handeln, nicht schauen, was macht der andere und ich möchte auch so. Nein, handelt, bis ich komme. Das ist die Aufgabe. Also sehr klar. Und nun, im Gleichnis kommt der Herr dann zurück. Und in Vers 16 liest du Edmund nochmals.
Der Erste aber kam herbei und sagte, Herr, dein Pfund hat 10 Pfunde hinzugewonnen. Und er sprach zu ihm, recht so, du guter Knecht, weil du im Geringsten treu warst, sollst du Vollmacht über 10 Städte haben.
Also, hier wird klar gemacht, er hat mit 684 Gramm Silber so gehandelt, dass es am Schluss eben 6,84 Kilo waren. Am Schluss gibt es Unterschiede. Ja? Der nächste, der kommt, der zweite, liest du auch gerade Vers 18.
Und der zweite kam und sagte, Herr, dein Pfund hat 5 Pfunde eingetragen. Er sprach aber auch zu diesem, und du sei über 5 Städte.
Ja, also Ausgangspunkt, vor Gott ist alles gleich. Aber am Schluss wird es Unterschiede geben, in der Belohnung. Und einer wird also dann in Phase 3, wenn das 1000-jährige Friedensreich kommt, wird er eingesetzt zum Herrscher über 10 Städte. Und das hat nichts zu tun mit Befähigung. Also nicht, dass die meinen, sie haben einen größeren Wirkungskreis, sind ihnen die 10 Städte sicher. Nein. Es geht darum, bin ich in dem Wirkungskreis treu gewesen? Oder im kleinen Wirkungskreis, bin ich in diesem Wirkungskreis treu geblieben? Oder war ich eifersüchtig? Ja, Paulus sagt in 1. Korinther 3, Eifersucht und Streit ist unter euch. Aber das wäre ja nicht, wenn man einfach klar sieht, das ist meine Aufgabe und das ist seine. Und wir brauchen uns nicht zu vergleichen. Eben vor Gott ist jeder Dienst und jede Aufgabe vollwertig, eine Mine. Aber entsprechend der Treue wird daraus eine andere Abrechnung am Schluss kommen. Und ja?
Mhm. Also bei den ersten 2 sieht man es ja, die bekommen einen Lohn. Und derjenige, der schwebt eigentlich, wo ich schon weiter bin, ist derjenige, der es zurückgibt, der hat nichts gemacht mit dem, was der Herr ihm aufgeboten hat, oder?
Ja.
Das ist ja dann der Fall.
Ja.
Jeder, der was fürs Reich, für das zukünftige Reich des Herrn, das heißt für den Herrn macht, bekommt einen Lohn von den Städten. Das sind ja wir bekommen ja davon auch was, oder?
Also. Gehen wir eben doch Schritt für Schritt. Also du bist schon weitergegangen zu dem, der ein Pfund hatte und nichts geleistet hatte. Aber den müssen wir mal auf der Seite lassen. Jetzt mal nur das Positive. Einer bekommt 10 Städte, ein anderer 5 Städte. Es gibt also Unterschiede. Und es zeigt, das 1000-jährige Friedensreich wird etwas ganz Konkretes sein. Nicht irgendetwas Nebliges, wie viele Christen sich die Zukunft vorstellen. Und auch im Himmel. Nein, wir werden also nach der Hochzeit mit der Messias, mit dem Herrn Jesus, mit ihm zusammen zurückkehren. Und dann wird in diesen 1000 Jahren werden verschiedene Kompetenzen verteilt. Grundsätzlich gilt, 1. Korinther 6, können wir es aufschlagen, ja, liest jemand, ich meine natürlich Edmund, Vers 2.
Oder wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Und wenn durch euch die Welt gerichtet wird, seid ihr dann nicht würdig, über die geringsten Dinge zu richten? Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden, wie viel mehr über Alltägliches?
Danke, bis dahin. Also, hier sagt der Apostel Paulus, dass die Heiligen, die Gläubigen, einmal die Welt richten werden. Und sogar Engel richten werden. Im Zusammenhang geht es darum, es gab zwischen gewissen Geschwistern in Korinth Probleme. Und da wurde einer vom anderen übervorteilt. Und der Apostel Paulus sagt, und jetzt geht ihr vor das weltliche Gericht. Als Gläubige in der Gemeinde. Die Gemeinde wäre dazu zuständig. Und da müsste dieser Streit geklärt werden. Und er sagt, ja, wenn ihr nicht mal fähig seid, jetzt solche Probleme in der Gemeinde zu lösen, wie wollt ihr einmal über die Welt herrschen? Und nun, hier wird gesagt, die Welt richten. Das heißt also, wir als Gläubige, die zur Gemeinde gehören, die werden eben richterliche Aufgaben übernehmen. Und im 1000-jährigen Reich Recht sprechen und Dinge klären. Also es geht ganz konkret um Regieren über Israel und all die Völker, die ins 1000-jährige Friedensreich eingehen werden. Und die sich dann auch massiv von Generation zu Generation während den 1000 Jahren vermehren werden. Einmal kam ein Mann nach einem Vortrag zu mir und hat mir ganz stolz erklärt, sie hätten 10 Kinder. Und seine Frau kommt schon aus einer Familie mit 10 Kindern. Und er hat sich ausgerechnet, wenn alle so weiter mitmachen würden. Ja, es gibt schon Einschränkungen, ja. Man kann eben nicht einfach so viele Kinder haben, wie man will. Aber eben, er sagt, wenn das so weitergehen würde, er hat ausgerechnet, in 300 Jahren sind sie 1 Milliarde. Das geht schon ruckzuck, zack, zack, wenn alle mitmachen, ja. Und im 1000-jährigen Friedensreich, die Bibel sagt uns, es wird eine ganz massive Ausbreitung geben der Menschheit. Da wird auch die UNO nicht mehr existieren, die das irgendwie das Bevölkerungswachstum bremsen möchte. Nein, es wird gehen und es wird keine Hungersnot mehr geben. Wenn der richtige König an der Macht ist und all die Diktatoren, die Hilfsgelder ihren reichen Familienangehörigen, die schon reich sind, weitergeben, wird alles nicht mehr geben. Ja, und darum ich sage, es wird schon Aufgaben geben. Sehr konkret. Aber eben, vielleicht Carmine, du kriegst Buenos Aires und Sao Paulo und weiß nicht was noch. Und eben ein anderer, Bruno, kriegt Bern. Ja, ist eine wunderbare Stadt. Und vielleicht Moskau dazu, ja. Also, die Aufgaben werden verteilt nach der Treue. Und das werden ganz konkrete Aufgaben sein. Übrigens, die Gemeinde wird im Himmel wohnen, im Haus des Vaters. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen, Johannes 14. Aber die Gemeinde wird auf der Erde arbeiten. Das wird spannend werden. Also es gibt ein Hin und Her, so wie in der Engelwelt. Die Engel Gottes wohnen auch im Himmel. Aber sie sind ausgesandt zum Dienste an denen, die die Seligkeit ererben sollen, steht in Hebräer 1. Und so sind die Engel ständig am Switchen. Jenseits, diesseits, jenseits, diesseits, jenseits, diesseits. Und das werden die Erlösten der Gemeinde auch können. Also dort alles schön in der Herrlichkeit, perfekt. Und hier fast perfekt, aber es braucht doch noch Führung und Klärung. Und dann kommen wir eben noch zu dem dritten Beispiel. Einer hat das Pfund wieder zurückgegeben, in einem Schweißtuch verwahrt, ist nicht gerade der ideale Aufbewahrungsort. Ja? Ein Schweißtuch spricht von Mühe und Arbeit, aber der hat gerade gar nichts gemacht. Und er sagt, ich fürchtete dich, weil du ein strenger Mann bist. Wie? Der Herr Jesus, der sagt, ich bin demütig und von Herzen demütig und sanftmütig. Matthäus 11, er sagt, ich weiß, du bist ein strenger Herr, ein strenger Mann. Und noch schlimmer, du nimmst, was du nicht hingelegt und ernstest, was du nicht gesät hast. Das heißt, du bist ein Dieb, ein Räuber. Was ist das für einer? Ja, ein Knecht. Aber ein Knecht, der seinen Herrn nicht kennt. Jawohl. Und das hat der Herr Jesus ja deutlich gemacht in den Gleichnissen in Matthäus 13. Dass diese Zwischenzeit, die wird eine Zeit sein der Vermischung. Er erzählt in Matthäus 13 im Zusammenhang mit den Geheimnissen des Reiches Gottes, also Phase 2, da sagt er, auf einem Feld ist guter Weizen gesät, aber ein Feind streut Lolchsamen dazwischen. Lolch sieht ähnlich aus wie Weizen, aber wenn es dann ausgereift ist, sieht man den Unterschied ganz klar. Also der Herr macht klar, diese Phase 2 wird eine Vermischung sein von echten Gläubigen, Weizen, und Bekennern, Falschen, die es nur äußerlich sind. Und dann gibt der Herr eben noch weitere Beispiele in späteren Gleichnissen, auch in Matthäus 25, das Gleichnis von den 10 Jungfrauen, die warten, bis der Bräutigam kommt. Dort finden wir 5 Gescheite und 5 Törichte. Und auch die stellen quasi dar die Christen, die Christenheit. Aber das sind nicht Wiedergeborene. die Törichten. Genauso wie der Lolch, keine Wiedergeborenen, bezeichnet. Und der Herr spricht dann eben auch in Matthäus 24 von dem bösen Knecht im Kontrast zu guten Knechten. Und hier haben wir jetzt auch einen bösen Knecht, der seinen Herrn gar nicht kennt, sogar seinen Herrn lästert. Und was geschieht mit dem? Nun, der Herr macht ihm den Vorwurf: Warum hast du mein Geld nicht auf eine Bank gegeben? Also das wäre auch noch eine Möglichkeit gewesen. Wenn er schon nichts macht, das Geld auf die Bank bringen. Und solange es nicht Minuszinsen gibt, bringt das was? Also, so was Verrücktes hat man ja damals noch nicht gekannt, Minuszinsen. Dann hätte er das mit Zinsen eingefordert. Das zeigt uns übrigens, dass es rechtens ist, Geld auf die Bank zu geben. Die manchmal Gläubige fragen sich echt, ist es eigentlich richtig? Ja, der Herr sagt, du hättest ja diese Mine auf die Bank bringen können und dann hätte es noch wenigstens noch Zinsen gebracht. Und dann wird ihm also alles genommen, was er hatte. Und so haben wir hier ein Beispiel von einem bösen Knecht. In Matthäus 25, also in diesem parallelen Gleichnis der Talente, dort ist es noch strenger beschrieben. Matthäus 25, Vers 30, ja.
Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußere Finsternis. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein.
Ja, der geht verloren. Dieser Ausdruck Weinen und Zähneknirschen wird in den Evangelien benutzt an anderen Stellen für die Hölle. Also, das ist kein Kind Gottes, aber ein christlicher Bekenner. Und dann haben wir noch Vers 26. Der Herr sagt den Grundsatz: Jedem, der hat, wird gegeben werden. Von dem aber, der nicht hat, von dem wird selbst das, was er hat, weggenommen werden. Ja, das sagt der Herr, weil eben das eine Pfund wird dann dem gegeben, der die 10 Pfunde errungen hatte. Der bekommt jetzt noch mehr. Und das ist ein Prinzip, ein geistliches Prinzip, und das hat mir einer auf der Bank auch beigebracht. Herr Liebi, bei uns gilt, wer da hat, dem wird gegeben werden. Ja? Also, wer bauen will und das Geld auf den Tisch legen kann, der bekommt noch mehr Geld von der Bank. Aber wer kommt und sagt, ich habe nichts, aber ich möchte ganz viel? Geht nicht. Man muss schon haben, dann kriegt man mehr. Ja? Aber wer nichts hat, der kriegt nichts. Und das ist auch ein geistliches Prinzip, dass also der, der sich ganz dem Herrn hingegeben hat, der wird umso mehr Belohnung bekommen. Und dann bleibt noch Vers 27. Doch diese meine Feinde, die nicht wollten, dass ich über sie herrschen sollte, bringt her und erschlagt sie vor mir. Und das weist hin eben auf das Kommen des Herrn Jesus als Richter der Welt, der auch das ungläubige Israel richten wird. Ja, und nächstes Mal gehen wir dann weiter mit Kapitel 19, 28. Da beginnt Teil 5 mit dem Einzug des Herrn Jesus nach Jerusalem. Und dort sah es aus, also jetzt kommt das Reich Gottes. Die ganze Menge ist so enthusiastisch und begrüßt den Herrn Jesus effektiv als Messias. Werden wir sehen. Und trotzdem wird nichts daraus, weil dieser Enthusiasmus war nicht echt. Ein paar Tage nachher, also 5 Tage später, ruft die Volksmenge vor Pilatus, er werde gekreuzigt. Ja? Die Übertragung von der Bank. Ja, das ist das Mindeste, wie man mit Geld handeln könnte. Also besser war, dass die eben Dinge eingekauft haben und die wieder verkauft haben. Und dann hat es am Schluss mehr eingebracht. Also mit Aktivität. Aber Geld ist eben gespeicherte Arbeit. Ja, da versteht man, was Geld ist. Und also wenn er schon nichts macht, dann hätte er wenigstens die gespeicherte Arbeit, die in dieser Mine drin war, hätte er benutzen können, damit etwas anderes entsteht. Also man kann sagen, dass die Übertragung ist das Mindeste, was man für den Herrn tun kann. Aber nicht mal das Mindeste hat er getan. Also bekommen alle Menschen ein Pfund. Der Herr gibt ja das seinen Knechten, nicht wahr? Und Knechte bedeuten Christen, ob echt oder nicht echt. Also alle, die sich zu Jesus Christus bekennen, werden von Gott verantwortlich gemacht. Und am Ende wird einmal offenbar werden, wer echt war und wer nicht. Also wird ganz klar offenbar gemacht werden, so wie im Gleichnis mit dem Lolch und dem Weizen. Dort sagt der Bauer, nein, nicht jetzt ausreißen, sondern wachsen lassen bis zum Schluss und dann wird unterschieden. Ja.
In Vers 18, also in Vers 17 hat er ja dann in dem Knecht das Lob gegeben, oder?
Ja.
Im geringsten Kreuz. Und beim Vers 18 sagt er das nicht. Er sagt, er nur kriegt die und die Städte. Hat er theoretisch müssen mehr arbeiten oder ist der Herr trotzdem zufrieden gewesen mit ihm?
Also, in Vers 17, bei dem der 10 Pfunde errungen hat, wird ein Lob gegeben und beim zweiten wird kein Lob ausgesprochen. Und dieser Unterschied weist eben darauf hin, dass es schon gut war, er bekommt ja 5 Städte, aber eben es ist doch weniger. Und warum ist es weniger? Hier geht es ja darum, jeder hat genau gleich viel. Und hier bedeutet mehr bekommen, wirklich dem Herrn auch mehr Liebe schenken. Und der Herr sagt in Offenbarung 2 zu Ephesus, ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Die erste Liebe ist die Liebe, wo der Herr Jesus wirklich den ersten Platz hat. Und wenn wir ihm den ersten Platz geben, dann werden wir das Optimum erreichen. Ja, es geht um beides, denn die Anstrengung kommt eben durch die Liebe. Das hängt zusammen, das kannst du nicht trennen.